Willkommen zum Plan W Podcast. Ich bin Felicitas Wilke. Ich schreibe regelmäßig für Plan W und spreche heute mit Inga Höldmann. Sie ist einerseits Kollegin, nämlich ausgebildete Wirtschaftsjournalistin und arbeitet unter anderem für den Tagesspiegel und Deutschlandfunk Kultur. Sie ist aber auch Expertin für das Thema New Work und Kulturwandel in Unternehmen. Über diese Themen hält sie Vorträge, macht Workshops mit Unternehmen und hat die Accelerate Academy gegründet, eine Plattform für neues Arbeiten. Mit Inga spreche ich heute über ein Thema, das vielen Menschen täglich begegnet, nämlich Meetings. Und die können, das wissen wir alle, manchmal ganz schöne Zeitfresser und irgendwie unbefriedigend sein. Woran das liegt und wie wir besser konferieren können, darüber reden wir heute und da freue ich mich drauf. Inga, wie kam es denn dazu, dass du dir ausgerechnet das Thema Meetings vorgeknöpft hast?
Also ich bin da schon eine ganze Weile im Bereich neue Arbeit unterwegs und neue Arbeit ist ja ein Riesenstrauß an Themen. Da kann man ja an ganz vielen Punkten ansetzen. Warum ich mich entschieden habe, gerade im Bereich Meetings anzufangen, ist, dass ich in meiner Arbeit gemerkt habe, dass Meeting an sich ja in seiner Singularität sozusagen ein Riesenschmerzthema ist für die Leute. Also ohne, dass man überhaupt über Meetings an sich redet, wenn man nur dieses Wort in den Raum wirft, merkt man sofort, da passiert was mit den Menschen, da kommt eine Reaktion. Und ganz oft ist diese Reaktion nicht positiv. Ja? Und was man immer hört ist, ich sitze in viel zu vielen Meetings, ich komme gar nicht zu meiner Arbeit, unsere Meetings sind zu lang, sind zu unproduktiv und so weiter. Und gleichzeitig ist es so, dass es für mich ein wahnsinnig spannendes Thema ist, weil wir in Meetings einen sehr dankbaren Experimentierraum haben. Also wir haben die Möglichkeit, bei Meetings tatsächlich in kleiner Folge kleine Experimente, kleine Interventionen zu verproben und zu gucken, täglich oder auch wöchentlich, je nachdem, wie oft das Meeting stattfindet, einfach zu gucken, okay, was passiert denn, wenn ich an bestimmten Stellschrauben drehe? Und was es so spannend macht, ist, dass das, was in der Organisation, in der Kommunikation gut oder schlecht läuft, wird auch in den Meetings gut oder schlecht laufen. Und das heißt, dass das, was wir an Kultur, an Kommunikationskultur in der Organisation haben, sich auch in diesen Meetings spiegelt. Was im Umkehrschluss auch eben heißt, wenn es uns gelingt, an den Meetings relativ niedrigschwellig bestimmte Dinge zu verbessern, dass das etwas ist, was auch auf die gesamte Organisation ausstrahlen wird. Meeting bietet einfach einen sehr guten Einfallswinkel, um sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist gleichzeitig auch ein sehr wirksames Thema, weil da eben viel Schmerz bei den Menschen einfach ist. Und wenn man da ansetzt und nur eine kleine Verbesserung herbeiführt, dann hat man oft schon ziemlich Großes geleistet eigentlich.
Ich glaube, wir kennen das ja alle von uns, dass wir Meetings nicht immer so wahnsinnig ergiebig finden und alle dann irgendwann auf die Uhr gucken, abschweifen, in irgendwelche Unterlagen uns vertiefen und nicht mehr so ganz folgen können. Was sind so deiner Erfahrung nach sichere Anzeichen dafür, dass ein Meeting nicht so abläuft, wie es ablaufen sollte?
Tatsächlich, das, was du gerade erwähnt hast, so dieses, man schweift ab, man fängt an, Sachen nebenbei zu machen, das sind schon Sachen, wo man schon, wenn man einfach von außen drauf schaut, sehen kann, okay, irgendwas funktioniert da nicht so richtig. Ich bin aber der Meinung, dass es eigentlich noch viel mehr gibt, woran man sehen kann, irgendwie, dass das Meeting nicht so richtig funktioniert. Und eine Sache, die man zum Beispiel machen kann, ist, dass man einfach mal in sich selber reinschaut, wie fühlt es sich denn für mich an, dorthin zu gehen. Und das sind so Sachen, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass wir so ein bisschen verlernt haben, uns auch so eine Frage zu stellen. Also nicht nur zu gucken, passt dieses Meeting in meinen Zeitplan rein, treffe ich da halt irgendwie Leute, mit denen ich eh mal wieder reden musste oder mit Leute, die halt genauso zu diesem Thema halt irgendwie dran sind wie ich, sondern tatsächlich auch die Frage, wie fühlt es sich an für mich dort zu sitzen und fühlt es sich richtig an?
Und was bringt mir das, wenn ich mir diese Frage stelle?
Also es passieren meiner Meinung nach zwei Dinge. Einerseits einfach so von der Draufsicht, ja, was machen wir in diesen Meetings? Sind wir engagiert? Reden wir miteinander? Sind wir produktiv? Und das andere ist tatsächlich, was passiert denn zwischen den Menschen in diesem Raum? Ja, also welche Energien sind da? Wie fühlt sich das an? Und auch die Frage, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich da reingehe? Fühlt sich das richtig an? Bin ich produktiv? Bin ich irgendwie in meiner Energie? Habe ich das Gefühl, dass ich auch in den Austausch mit meinen Kollegen komme, auf eine wertschätzende Art und Weise? Und wenn man das unter bestimmten Umständen nicht hundertprozentig mit Ja beantworten kann, dann ist es auf jeden Fall ein Hinweis dafür, dass man darüber mal nachdenken sollte, ob dieses Meeting, so wie es dort stattfindet, wie ich da hingehe, ob das richtig ist.
Woran liegt es denn überhaupt, dass sich für viele Menschen so ein Meeting nicht ganz richtig anfühlt?
Ich sehe das in meiner Arbeit oft, dass Meetings und Sitzungen häufig der einzige Austauschort für Menschen sind, also in den Organisationen, also wo sie wirklich die Gelegenheit haben, mit ihren Kollegen in den Austausch zu kommen. Und in dem Moment, wo das die einzigen Orte sind, ja, wo wir das irgendwie tun können, sind die so überfrachtet. Und gleichzeitig ist es so, dass Meetings auch ganz viele andere Aufgaben plötzlich erfüllen müssen. Zum Beispiel, dass wenn es keine vernünftige Dokumentation zum Beispiel gibt von Arbeitsfortschritten, wenn es das nicht gibt, auch dann rekurriere ich wieder auf die Idee, okay, dann müssen wir halt ein Meeting machen und uns austauschen. Das heißt, Meetings sind von der Idee her total sinnvoll und gut, aber was wir in der Arbeitswelt sehen, ist, dass sie überstrapaziert werden, viel zu oft stattfinden, ganz oft die Leute in ihrem Arbeitsalltag von Meeting zu Meeting gehen, ganz wenig Zeit haben, das vor- und nachzubereiten. Und da kommen wir dann in eine Situation rein, wo es einfach problematisch wird. Ja? Also weil, wenn ich nur noch von A nach B gehe und immer noch von Meeting zu Meeting, dann habe ich ja überhaupt keine Zeit und keine Gelegenheit mehr, meine eigentliche Arbeit zu erledigen.
Aber sind Meetings nicht Teil der Arbeit?
Natürlich ist das Teil der Arbeit. Natürlich ist es total wichtig, mit seinen Kollegen in den Austausch zu kommen. Aber wir haben immer noch andere Sachen zu erledigen. Und in dem Moment, wo wir zu viel Zeit in Meetings verbringen, gerät unsere Arbeit so ein bisschen ins Ungleichgewicht. Und dann kostet es unheimlich viel Kraft und Zeit, da irgendwie gegenzusteuern. Und das führt dann eben dazu, dass Sachen dann irgendwie nach Feierabend noch erledigt werden müssen oder Sachen dann gar nicht erledigt werden oder eben auch Sachen, wie zum Beispiel E-Mail-Kommunikation während des Meetings gemacht wird. Und das sind alles Sachen, wo man dann sieht, okay, irgendwas ist da in eine Disbalance geraten.
Was sagt denn ein ineffizientes, ein irgendwie dröges Meeting über eine Organisation aus? Also du hast den Zusammenhang ja vorhin schon erklärt. Woran kann man den vielleicht ganz konkret sehen oder erkennen?
Grundsätzlich ist mein Eindruck, dass das eng verknüpft ist. Also da, wo es in der Organisation nicht funktioniert, wird es auch im Meeting nicht funktionieren und umgekehrt. Also das, was in der Organisation nicht klappt, das kann man wie unter so einem Brennglas im Meeting auch schon sehen. Und deswegen finde ich das so spannend, weil man dann einfach reingucken kann und sagen kann, okay, woran liegt das denn? Ja, und zu sagen, das Meeting ist halt irgendwie ineffizient oder unproduktiv oder dröge, das sind Sachen, die auf der Oberfläche sind. Ja, das kann ich halt irgendwie sagen. Ich kann sagen, aus dem Meeting hätten wir mehr rausziehen können, hätten wir produktiver sein können. Aber wenn man dann anfängt, sich zu fragen, warum empfinde ich denn dieses Meeting als unproduktiv? Da fängt es ja erst an, spannend zu werden, weil dann kann man gucken, woran liegt das? Liegt es daran, dass zum Beispiel immer dieselben Leute reden? Liegt es daran, dass vielleicht nicht die richtigen Leute in diesem Meeting sind? Also nicht die, die unbedingt was dazu beitragen können oder Leute, die Entscheidungen treffen können oder die etwas inhaltlich beitragen können, dass die vielleicht gar nicht eingeladen worden sind? Also wenn man sich anschaut, warum so ein Meeting nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, dann tut sich ein ganzer Strauß an Gründen auf, woran das liegen kann. Und diese Gründe, das ist wie wenn man so einen Knäuel in der Hand hat und dann hat man einen so einen Faden, an dem kann man ziehen und dann kann man anfangen, das aufzuribbeln und dann kann man gucken, okay, woran liegt das? Und wenn man sich auf diese Spur macht und diesem Faden halt irgendwie folgt, kommt man zu sehr interessanten, tiefliegenden Gründen dafür und da kann man dann wiederum in der Organisationsentwicklung, in der Transformation ansetzen, um daran zu gehen.
Was sind so die ersten Punkte, an die du rangehst, wenn du mit Unternehmen sprichst, wie sie ihre Meetings verbessern können? Also was sind so die größten Grundprobleme, die du versuchst zu identifizieren?
Was ich am Anfang immer mache, ist, dass ich tatsächlich mit den Menschen in den Austausch gehe. Ja, dass ich halt versuche, mit den Menschen zusammen herauszufinden, was ist es denn, was euch daran stört? Ist es tatsächlich die schiere Anzahl? Ist es die Dauer? Ist es die Art und Weise, wie diese Meetings durchgeführt werden? Ist es die Art und Weise, wie in diesen Meetings miteinander gesprochen wird? Gerade auch Konflikte, also Konflikte, die sowieso in der Organisation schwelen, werden natürlich auch sich in dem Meeting halt irgendwie Bahn brechen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es bestimmte Muster gibt. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die mir immer wieder begegnen. Ein paar Sachen habe ich schon genannt. Das ist, glaube ich, das, was auch irgendwie jeder kennt. So, ja? Also so dieses, wir treffen uns, wir fangen zu spät an. Die Leute machen zu viel nebenbei. Die Leute sind unkonzentriert. Es sprechen immer dieselben, ja, oder es sind halt Leute da drin, die halt irgendwie Sachen, die andere schon gesagt haben, einfach wiederholen, ja, oder wir verbringen halt irgendwie Runde um Runde damit, irgendwie Sachen nochmal zu bestätigen, die wir eigentlich schon gesagt haben. Oder wir besprechen irgendwas und dann wird es am Ende nicht umgesetzt. Oder zwei Wochen später weiß schon wieder niemand mehr, worüber wir eigentlich gesprochen haben. Das sind alles Sachen, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie außerordentlich ungewöhnlich ist, wenn das in einer Organisation passiert. Das heißt nicht, dass es unbedingt leicht ist, das zu ändern, aber wenn ich in meiner Arbeit mit den Menschen solche Themen halt herausdestilliere, dann kann man da schon rangehen. Aber tatsächlich ist es so, dass es oftmals sehr individuelle Muster sind, die ich in diesen Meeting-Strukturen halt sehe, in der Zusammenarbeit mit den Menschen. Und diese Muster sind genauso individuell wie so ein Fingerabdruck, wie das, was die Organisation insgesamt prägt.
Was sind Kniffe, um ein Meeting besser zu machen?
Ich versuche mit den Leuten tatsächlich kleine Experimente zu erarbeiten. Also ich arbeite mit den Leuten so, dass ich sie über mehrere Wochen begleite oder mehrere Monate auch und wir dann Wochenziele erarbeiten. Also dass ich mit den Menschen tatsächlich gucke, wo kann ich in meiner Rolle wirksam sein und wie kann ich in meiner Rolle in eine Wirksamkeit kommen. Weil manchmal ist es so, dass die Menschen sagen, ich kann doch eh nichts daran ändern, weil ich bin ja nicht der Chef, ja, der das Meeting halt irgendwie leitet oder ich bin nicht die Vorgesetzte, die das Meeting irgendwie jede Woche oder jeden Monat einberuft. Was ich mache mit den Leuten ist, dass wir tatsächlich versuchen zu gucken, wo kann ich in meiner Rolle in meine Wirksamkeit kommen. Und dann destillieren wir daraus halt bestimmte Wochenziele und die werden dann umgesetzt oder wir versuchen dann die umzusetzen und dann ziehen wir halt am Ende der Woche ein Resümee und gucken, hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert. Und das kann auch tatsächlich sein, dass man einfach mal bestimmte Vorschläge macht, wie man an bestimmte Dinge rangeht. Ja? Also zum Beispiel Moderation ist so ein Thema. In der Regel ist es so, dass das Meeting von der Person moderiert wird, die es entweder einberufen hat oder die am ranghöchsten ist. Das sind so zwei Muster, wer in der Regel so ein Meeting moderiert. Und das führt dazu, dass natürlich auch dadurch das Meeting auf eine bestimmte Art und Weise beeinflusst wird. Weil wenn ich das Meeting einberufen habe, dann habe ich ein bestimmtes Interesse daran, wie dieses Meeting abzulaufen hat und was am Ende des Meetings stehen soll. Genauso, wenn ich Führungskraft bin. Führungskräfte neigen dazu, wenn sie solche Meetings halten, dass sie den höchsten Redeanteil haben. Und es gibt sogar auch Untersuchungen dazu, wonach je mehr Redeanteile eine Führungskraft hat, umso effizienter und positiver bewertet sie das Meeting hinterher. Und das kann aber, wenn man die Perspektive wechselt und man schaut, okay, empfinden die Mitarbeitenden, die eben in dem Meeting saßen, empfinden die das auch so, dann kann man sagen, ab einem bestimmten Grad wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass wenn der Chef oder die Chefin mehr redet, dass die Mitarbeitenden das dann nicht unbedingt als wahnsinnig produktiv empfinden.
Was schlägst du in solchen Fällen konkret vor?
Ich versuche tatsächlich mit den Menschen diese Handlungsräume aufzumachen. Und das kann dann zum Beispiel auch einfach sein, dass ich sage, in der Rolle, in der ich bin, auch wenn ich nicht irgendwie Vorgesetzter bin oder Vorgesetzte, einfach zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir mal eine rollierende Moderation zum Beispiel machen? Ja, also dass jede Woche das Meeting oder jeden Tag, je nachdem wie häufig das Meeting stattfindet, dieses Meeting von einer anderen Person im Team moderiert wird. Das hat zwei Vorteile. Erstens ist es halt so, dass jede Person das Meeting anders leiten wird und man dann gucken kann, okay, was funktioniert denn für unser Anliegen am besten? Und gleichzeitig hat es den Vorteil, dass wenn jeder mal moderiert hat, jede Person auch ein Gefühl dafür bekommt, was es denn heißt zu moderieren und worauf man da achten muss und was das eben mit so einer Zusammenkunft halt irgendwie macht. Das ist zum Beispiel etwas, was man ausprobieren kann. Eine andere Sache, die man ausprobieren kann, ist, man könnte einfach mal gucken, wie sieht es denn aus mit Meetingregeln zum Beispiel, so Spielregeln, die man sich gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bestimmte Spielregeln gibt, die wir als gegeben ansehen. So nach dem Motto, wir sind pünktlich, wir lassen uns ausreden, wir arbeiten aktiv mit. Ja, das sind Sachen, wo man eigentlich sagen würde, ist ja Common Sense. Warum sollte ich sonst in das Meeting gehen? Es ist aber so, dass das natürlich trotzdem, auch wenn man denkt, das ist ja klar, dass trotzdem nicht immer eingehalten wird. Logisch, die Leute kommen zu spät, die Leute sind unkonzentriert. Und dann ist auch die Frage, wie dringt man darauf als Moderator oder als Moderatorin? Und erfahrungsgemäß ist es so, dass es viel, viel leichter ist, so etwas einzufordern und mit den Leuten zusammen umzusetzen, wenn man sich vorher einmal darauf geeinigt hat und es einmal ausgesprochen hat. Ich bringe einfach mal 5 Regeln mit, die ich wichtig finde, dann stelle ich die zur Debatte und dann diskutieren wir 5 Minuten darüber und dann einigen wir uns auf 3, 4, 5 Regeln, die dann auch wirklich für uns verbindlich sind und die kann man dann von mir aus auch im Meetingraum irgendwie an die Wand hängen. Und wenn man das macht, dann wird man merken, das kann man in relativ kurzem Zeitaufwand machen, da muss man nicht einen halben Tag Workshop zu machen. Und man wird auch feststellen, dass wenn man sich einmal darauf geeinigt hat und wenn die Leute vor allem auch die Möglichkeit hatten, daran mitzuarbeiten und zu sagen, das ist mir wichtig, das hätte ich auch gerne mit dabei, dann hat man eine ganz andere Kraft dahinter und hat dann auch die Möglichkeit, tatsächlich das zusammen im Meeting umzusetzen.
Werbung. Der Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen und sich auf dem Laufenden halten und mit LinkedIn Learning fortbilden. Über das Angebot spreche ich mit Denise Hähle, die zum LinkedIn Learning Team in München gehört. Ihr bietet ja mit LinkedIn Learning vor allen Dingen Videos, aber teilweise auch Podcasts. Ihr könntet ja auch Seminare in Unternehmen geben. Warum geht ihr auf diese Formate?
Wir merken ganz einfach, Präsenztraining ist nicht immer dann verfügbar, wenn der Mitarbeiter es braucht. Letztlich fängt das schon damit an, dass jemand vielleicht einfach nicht weiß, wie man eine Pivot-Tabelle baut, wie man sich die Arbeit erleichtert, wie man einen S-Verweis baut. Aber das sind auch so Themen, die dann direkt schon die Soft-Skills anbelangen. Heutzutage mit der Automatisierung, den aufkommenden Robotern, ist es gerade wichtig, dass wir diese Fähigkeiten, nämlich kommunizieren, kollaborieren, dass das stärker ausgeprägt wird. Und wir kennen es auch selber aus dem Privaten. Wenn wir selber was wissen möchten oder einen Kinderwagen zusammenbauen möchten, niemand liest mehr irgendwie die Bedienungsanleitung. Jeder googelt, geht auf YouTube und informiert sich dann selber. Und diese Herangehensweise ist längst schon jetzt im Unternehmenskontext angekommen.
Das heißt, ihr bietet den Leuten eigentlich so ein Tool an, dass sie nicht darauf angewiesen sind, eine Fortbildung im Unternehmen beantragen zu müssen, sondern dass sie wirklich in der Mittagspause oder einfach per Handy, das sie ja immer dabei haben, sich fortbilden können?
Genau. Interessanterweise ist es ja so, als Kinder dürfen wir komplett frei lernen, wir dürfen spielen und dann kommt dieses System Schule, Uni, Ausbildung hinzu und diese Freiheit wird irgendwie weggenommen, obwohl man eigentlich weiß, dass dieses freie Lernen am wichtigsten ist. LinkedIn Learning gibt aber ein Stück weit Freiheit zurück, weil jeder weiß auch am besten, was er braucht. Jeder hat vielleicht so eine gewisse Scham, auch das einzugestehen seinem Vorgesetzten gegenüber, dass man da Schwächen hat und kann so selbstständig lernen.
Wie viel kostet denn das Angebot?
Bei uns im Privatkundenbereich reicht es, ein Premium-Mitglied zu sein. Da ist LinkedIn Learning automatisch mit drin und zwar das volle Angebot. Alle 15.000 Kurse in allen 7 Sprachen, die wir anbieten. Für unsere Kurskunden gibt es verschiedene Preisstaffelungen, je nach Volumenabnahme.
Werbung.
Du hast es vorhin ganz am Anfang schon mal angesprochen, einen Aspekt, den ich spannend und wichtig finde, dass Meetings zum Teil einfach auch für den falschen Zweck genutzt werden, also für alles Mögliche herhalten müssen, für das sie eigentlich gar nicht passen. Was sind Alternativen zum Meeting und in welchen Fällen ist es sinnvoll, auf diese Alternativen zurückzugreifen?
Also ich bin mittlerweile, was Meetings angeht, sehr straight in dem, was ich dazu denke. Ich behaupte, wenn es wenig Interaktion erfordert, dann ist ein Meeting das falsche Format. Ja? Das heißt, wenn es nur darum geht, zum Beispiel Beschlüsse mitzuteilen oder sich kurz gegenseitig abzudaten, wo man halt irgendwie mit seinen Prozessen steht oder was auch immer. Also alles, wo meine konkrete Mitarbeit gar nicht gefordert ist, dann ist ein Meeting meiner Meinung nach nicht das richtige Format. Meetings sollten wirklich für Zwecke vorbehalten sein, wo die Menschen in den Austausch, in die Zusammenarbeit gehen. Für alles andere sollte man sich aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel Produktivität oder Zeitersparnis oder auch um die Menschen einfach irgendwie glücklich in ihrer Arbeit zu halten, weil sie eben nicht den ganzen Tag in dem Meetingraum sitzen wollen. Für solche Zwecke sollte man sich dann eben einfach andere Formate überlegen. Und eine Sache, die mir in meiner Arbeit immer wieder auffällt und was mir selber immer wichtiger wird, ist tatsächlich, dass wir dann ganz schnell auch bei Dokumentation und Kommunikation sind. Meetings sind ganz oft eine der wenigen Austauschorte, die Menschen in Organisationen haben. Das ist ein Problem, meiner Meinung nach. Das führt aber auch dazu, dass sie, wenn sie miteinander in den Austausch gehen wollen und Informationen haben wollen, fast nur auf Meetings zurückgreifen können, weil in den allermeisten Organisationen keine richtige Dokumentation und auch Kommunikation existiert.
Zum Beispiel?
Um es mal ganz runterzubrechen. Niemand schreibt gerne Protokolle, ja, und niemand liest gerne Protokolle. Das ist auch so ein Thema. Das heißt, es ist natürlich viel, viel einfacher, in das Meeting zu gehen, sich da berieseln zu lassen, sich vielleicht 2, 3 Notizen zu machen, dann rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich wenigstens wieder auf Stand. Und das ist tatsächlich in vielen Organisationen auch fast der einzige Weg, um wirklich auf Stand zu sein. Und ich bin der Meinung, dass Organisationen gut daran tun, wenn sie halt wirklich da reingehen und gucken, wie kommunizieren wir denn miteinander? Sind es wirklich nur E-Mails, die hin und her geschickt werden mit sehr begrenzten E-Mail-Verteilern, wo dann unter Umständen auch nicht alle Leute drin sind, die es irgendwann mal betrifft, auch in der Zukunft? Und haben wir wirklich eine vernünftige Dokumentation an Prozessen, wie bearbeiten wir was, eine Wissensdokumentation, was ist denn überhaupt Wissen, das wir brauchen? Und das fängt leider mit den ungeliebten Protokollen an, dass wir halt einfach nachhalten, was passiert denn in so einem Meeting? Ja, wie gesagt, das muss nicht das Word-Dokument sein, das auf irgendeinem Laufwerk abgelegt wird. Aber ich glaube, dass wir, je weiter sich die Arbeitswelt verändert, wir zunehmend merken, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht nur auf das gesprochene Wort in den Organisationen verlassen, sondern dass wir wirklich eine ja eine Dokumentation und auch eine unabhängig von Ort und Zeit nachvollziehbare Kommunikation haben. Und das ist wirklich ein Punkt, der mir so wichtig ist. Und je länger ich mit den Organisationen arbeite, wird mir das immer wichtiger, dass wir natürlich die ganze Zeit in Meetings sitzen, weil das so ein wichtiger Ort ist, um miteinander zu kommunizieren. Aber das hat so viele Implikationen. Also gerade wenn ich dann mir überlege, die Menschen arbeiten an unterschiedlichen Orten, Homeoffice, ja, oder anderes Land, je nachdem, wie groß die Organisation ist. Schon da merkt man, okay, da muss man das alles anders organisieren. Oder auch, was wir oft haben mit Teilzeit und Vollzeit. Viele Menschen, gerade auch Frauen, die in die Teilzeit gehen, werden in den Organisationen unsichtbar. Und warum? Weil sie einfach an bestimmten Meetings, an bestimmten Gelegenheiten nicht mehr teilnehmen können und dann nicht mehr sichtbar sind. Das heißt, das, was wir im Kleinen in den Meetings sehen, ist etwas, was wir auch im Großen in der Organisation hier sehen können. Also tatsächlich die Tatsache, dass wir uns Wege finden müssen für Dokumentation und Kommunikation außerhalb von Meetings.
Und wo? Also was ist da quasi die Pinnwand dafür?
Eine Sache, die momentan zunehmend ausgerollt wird in Unternehmen, sind Enterprise Social Networks. Das ist sowas wie Facebook oder LinkedIn in der Organisation. Und bestimmte Kommunikationsströme kann man prima dorthin verlagern. Da muss man nicht irgendwie 28 E-Mails mit 500 Leuten im Verteiler irgendwie hinschicken, sondern da kann man dann zum Beispiel thematische Gruppen bilden und kann halt irgendwie alles, was relevant ist, in diese Gruppen reinstellen. Und wenn es für die Leute relevant ist, dann gucken sie da rein. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, solche Sachen zu vereinfachen oder zu dokumentieren oder eben auch mit einem Pull-Prinzip zu machen. Also, dass ich halt wirklich einen Ort habe, wo die Leute aktiv hingehen können, um das nachzuschauen, wenn sie nicht in dem Meeting waren oder sein wollten oder nicht konnten. Und das ist dann zum Beispiel wie so ein organisationsinternes Wiki zum Beispiel. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man einfach reinguckt und sagt, welche Prozesse können wir wie in diesem Wiki zum Beispiel darstellen? Ja, also manchmal sind es Prozesse, manchmal sind es einfach irgendwelche Produkteigenschaften oder so. Oder auch, wer ist denn eigentlich wofür zuständig? Ja, das sind alles so Sachen, die man prima ablegen kann an solchen Orten, wo die Leute dann einfach die Möglichkeit haben, reinzuschauen und eben dann sich auch den entsprechenden Ansprechpartner suchen können, ohne dass sie dann in das entsprechende Meeting halt immer reingehen müssen, weil sie eine kleine Sache mit der Person besprechen müssen oder so. Was wir gerade in agilen Umfeldern auch oft sehen, ist, dass die dann noch ein bisschen kreativer sind. Das ist auch immer eine Frage der IT-Ausstattung natürlich. Also man kann manche Dinge eben auch nicht von heute auf morgen in Organisationen einrichten. Aber für Organisationen, die da schon ein bisschen weiter sind, sind dann auch so Sachen wie Laufwerke, auf denen man Sachen ablegen kann oder so Sachen wie virtuelle Kanban-Boards oder Softwares, die halt irgendwie so Projektplanung haben, wo man dann eben so einzelne Arbeitspakete dann auch verschiedenen Stati zuordnen kann, wo ich dann irgendwie reingucken kann, okay, das Projekt, welchen Status hat das denn gerade? Welches sind denn die aktiv gerade bearbeiteten Arbeitspakete und was ist da der Status? Auch das sind halt Sachen, wenn ich da einfach reingucken kann und mir dann eine Vorstellung von verschaffen kann, dann ist es eben auch wieder eine E-Mail, die unter Umständen weniger geschrieben ist oder ein Telefonat, das weniger geführt ist oder eben eine Sitzung, in die ich weniger gehen muss. Und dann können wir wirklich wieder gucken, die Meetings, die dann noch stattfinden, dass die wirklich den Kern wieder haben, dass es wirklich darum geht, die Sachen zu besprechen, Sachen gemeinsam zu arbeiten, miteinander in den Austausch zu kommen.
Wer kann denn die Person sein, die das alles dokumentiert und die sozusagen die Infos für die anderen bereitstellt?
Ich glaube, dass es nicht die eine Person gibt. Ich glaube, dass es eine ganz relevante Fähigkeit in der neuen Arbeitswelt ist, nicht nur seine Arbeit zu erledigen, sondern auch permanent über das Wie und Was zu reflektieren. Und auch selber sich darüber bewusst zu sein, okay, ich mache jetzt hier meine Arbeit gerade, aber was ist es denn, was meine Kollegen unter Umständen jetzt oder in Zukunft darüber wissen müssen? Ja, vielleicht mal, ja. Also, dass ich einfach sauber dokumentiere, was ich tue, dass halt irgendwie nachvollziehbar ist, auch wenn ich mal krank bin oder das Unternehmen verlasse, dass einfach irgendwie klar ist, was hat die denn da eigentlich gemacht und warum, ja. Und mit wem hat sie darüber gesprochen? Digitalisierung ist im Kern ein Kommunikationsprozess. Ja? Also es genügt nicht nur, neue Produkte zu entwickeln, neue Prozesse aufzusetzen, sondern wir müssen uns tatsächlich in den Organisationen viel, viel klarer darüber werden, wie wir miteinander kommunizieren wollen und mit dieser Kommunikation den Boden bereiten dafür, dass die Menschen verstehen, was da passiert, dass die Menschen innovativ und produktiv und in ihrer Kraft sind. Ja? Und deswegen, glaube ich, gibt es nicht irgendwie die eine Person, die das irgendwie dokumentiert und die eine, die dann am Ende von dem Meeting das Protokoll schreiben muss, sondern dass uns einfach klar wird, dass nicht nur unsere Arbeit zu erledigen, sondern sie auch nachvollziehbar aufzubereiten Teil unserer Arbeit ist.
Du hast jetzt die Dokumentation als einen wichtigen Aspekt angeführt, aber was sind vielleicht andere Formen der Zusammenkunft, die nicht gleich ein Meeting sind, die bislang zu wenig beachtet werden?
Also das One-on-One, also ne, dieses 1-zu-1-Gespräch, was du gerade erwähnt hast, ist auf jeden Fall eine Alternative, wo man einfach sich mal überlegen kann, muss es gleich ein ganzes Meeting sein oder reicht es auch, wenn wir uns kurz austauschen und dann das, was wir besprochen haben, vielleicht irgendwo hin dokumentieren oder kommunizieren. Es kann ja auch sein, dass es einfach reicht zu sagen, wir besprechen das kurz, das betrifft eh nur uns und dann sagen wir den anderen Kollegen, die es so am Rande betrifft, kurz Bescheid, was wir halt irgendwie abgemacht haben. So. Das kann ein absolut gangbarer Weg sein. Das bedeutet aber auch, dass es diesen Kommunikationskanal geben muss. Entweder dieser Ort, wohin ich das dokumentiere oder eben, ja, also das ist ja auch so eine Frage zwischen Push und Pull. Momentan ist es so, wir haben in den Organisationen entweder Meetings oder E-Mails. Und auch E-Mails sind ja Push. Das heißt, das sind Informationen, die bekomme ich. Damit werde ich im schlimmsten Falle überschüttet. Also ich habe mit Führungskräften gesprochen, die mir sagen, du, am Ende des Tages mache ich einmal groß Steuerung alt entfernen in meinem Postfach, weil ich gar nicht hinterherkomme. Und wenn es wichtig ist, werden die Leute nochmal schreiben. Also wenn ich von besserer Dokumentation rede, dann meine ich nicht mehr E-Mails. Ja, dann meine ich auch nicht, dass dann irgendwie noch mehr Mails rumgeschickt werden, sondern die Frage ist tatsächlich, wie können wir Informationen so ablegen, dass sie verfügbar sind, dass sie auffindbar sind in dem Moment, wo eine Person sie braucht. Und das ist ein ganz relevanter Punkt. Wenn ich so ein One-on-One mache und wir da etwas besprechen, wie können wir das den Kollegen halt irgendwie mitteilen? Und auch da sind wir wieder bei Kommunikation. Wie ist die Kommunikationsstruktur in einem Unternehmen und wo kann ich solche Informationen, was da abgemacht worden ist, wo kann ich das halt irgendwie ablegen, dass es halt für die Kollegen im Haus, die es auch betrifft, halt irgendwie zugänglich ist, wenn sie diese Informationen brauchen. Und vor allem auch, wie können wir Informationen so organisieren, dass sie tatsächlich auffindbar ist. Also ich habe in einer Organisation mal gearbeitet, da ist die Information so aufbereitet worden, dass es immer jeden Freitag eine E-Mail gab, wo halt so die Neuerungen der Woche halt irgendwie drin waren. Das führte dazu, dass man dann nach ein paar Monaten halt irgendwie 58 E-Mails im Posteingang hatte und dann halt gucken musste, in welcher E-Mail dieses Thema drin stand und dann noch rausfinden musste, welches ist denn der aktuelle Stand zu dem jeweiligen Thema. Das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, die in ihrer Aufbereitung relativ schnell an Grenzen stößt, weil man einfach dann zu viel Zeit damit verbringt, auch Informationen wiederzufinden.
Wie lässt sich das Problem lösen, dass Meetings teilweise so ausufern und ewig dauern, auch wenn man das Gefühl hat, eigentlich drehen wir uns nur noch im Kreis? Also hilft es, ein Zeitlimit vorzugeben oder wie gehst du da vor?
Als allererstes würde ich tatsächlich immer gucken, woran liegt es, dass wir unser Zeitlimit nicht einhalten? Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass der Zweck des Meetings nicht klar ist. Also wenn wir so Mischformen haben zwischen, naja, irgendwie wollen wir was besprechen und gleichzeitig was erarbeiten. Ach so, und eigentlich haben wir auch noch einen Konflikt, den wir irgendwie besprechen müssen. So. Also wenn wir so Mischformen haben, wo überhaupt nicht klar ist, was soll denn am Ende stehen, dann ist es tatsächlich so, dass ein Meeting gerne mal ausfranst. Ein anderer Punkt kann sein, dass niemand so richtig das Moderationsmandat hat. Die Person, die vielleicht qua Hierarchie moderieren sollte, tut es nicht so richtig, weil sie das nicht will oder nicht kann. Also es kann ja auch sein, dass sie sagt, ich möchte hier gar nicht so rein regieren in dieses Meeting. Es kann aber auch sein, dass die Agenda einfach zu lang ist. Also da gibt es ganz unterschiedliche Gründe und da kann man auf verschiedene Art und Weisen rangehen. Also eine Sache, die man zum Beispiel machen kann, ist zu sagen, wir überlegen uns, für wie lange laden wir ein. Tendenziell ist es so, wenn ich für eine Stunde einlade, dann dauert das Meeting auch eine Stunde. Wenn ich das aber künstlich beschneide und sage, wir haben nur 30 Minuten, dann kommt da automatisch im besten Falle ein anderer Zug und eine andere Dynamik rein. Es kann auch helfen zu sagen, wir stellen eine Agenda und packen Zeiten an die Agenda und sagen, der Punkt 5 Minuten, der Punkt 10 Minuten. Sowas kann sinnvoll sein, wenn man sagt, wir treffen nur eine Entscheidung. Da kann es sinnvoll sein zu sagen, da müssen wir jetzt nicht eine halbe Stunde durchdiskutieren. Aber gerade wenn es um Austausch und vielleicht auch um Konfliktlösung geht, da kann es natürlich auch kontraproduktiv sein zu sagen, so, da haben wir jetzt 5 Minuten Zeit für und fertig ist. So. Was ich oft sehe ist, und das ist tatsächlich was ich sehr erstaunlich finde, wie viele Meetings tatsächlich ohne konkretes Thema und ohne Agenda durchgeführt werden. Also das ist wirklich eine Sache, das finde ich immer wieder verrückt, auch wie oft mir Leute erzählen in Workshops oder in Veranstaltungen, naja, so nach dem Motto, ich kriege ganz oft irgendwelche Termine eingestellt und weiß gar nicht, worum es da geht. Also ich bin der Meinung, ohne Thema und ohne Agenda, das ist, glaube ich, so eine der wenigen Sachen, wo man sagen kann, das ist wahrscheinlich so eine Grundlage, auf die man sich einigen kann, auf die man halt irgendwie achten sollte. Grundsätzlich kann man auch überlegen, ob man sich nicht Meeting-Hacks einfallen lässt, um das so ein bisschen zu steuern. Also wenn ich halt irgendwie weiß, woran es liegt, dann kann ich überlegen, wie kann ich das steuern. Ja? Und Moderation ist ein sehr mächtiges Mittel, um ein Meeting gut zu steuern, im positiven Sinne, wenn der Moderator ein klares Mandat hat und wenn der oder die Moderatorin auch das machen will und kann. Aber man kann auch überlegen, ob man auch auf eine andere Art und Weise das steuert. Ich habe zum Beispiel mit einem Kunden mal gearbeitet, die haben sich so Kärtchen gegeben, weil die haben festgestellt, dass sie zwar eine Agenda haben und auch sich an diese Agenda gehalten haben, aber sich in den Tiefen der Agendapunkte so ein bisschen immer verzettelt haben. Und die haben sich dann einfach so Kärtchen eingeführt, hat jeder so ein Set Karten an seinem Platz gehabt und da standen dann verschiedene Sachen drauf, zum Beispiel vertiefen, nächster Punkt, kurzes Brainstorming. Und wenn die dann gemerkt haben, okay, wir geraten da jetzt in so eine Spirale rein und wir kommen aus diesem Thema nicht mehr raus, dann haben sie eine ganz schnelle Abfrage gemacht, wo die Leute einfach nur die entsprechende Karte hochgehalten haben, wo man einfach dann so einen Eindruck bekommt, okay, finden die Leute das jetzt gerade wichtig? Wollen sie da tiefer rein? Oder ist es so, dass ein Großteil der Leute halt irgendwie denkt, außer die zwei oder drei, die noch darüber geredet haben, dass die Leute denken, nee, wir wissen jetzt, was Stand ist und lasst uns zum nächsten Punkt übergehen, der ist auch wichtig. Oder eben die dritte Lösung, das Brainstorming, dass man einfach sagt, okay, wir kommen hier nicht weiter, lass uns kurz überlegen, wir schieben halt irgendwie 2-3 Minuten ein, sammeln kurz Ideen und dann gucken wir, wo wir stehen.
Vielleicht kannst du mir noch 1-2 andere Hacks erklären, die du besonders schön findest und die sich besonders bewährt haben, dass wir die einfach auch noch den Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben können.
Anderer schöner Hack ist, gerade wenn man das Gefühl hat, dass zu viel mit Handys zum Beispiel, mit Smartphones im Meeting hantiert wird, dann wäre eine Möglichkeit, ohne dass man hingeht und sagt, wir verbieten das jetzt, ja, oder wir ächten das, wäre eine Möglichkeit, das eben auch so ein bisschen durch die Hintertür anzugehen, dass man einfach eine Ladebox zum Beispiel vor der Tür deponiert. Und das ist dann halt was, wenn dann irgendwie 2-3 Handys halt irgendwie vor dem Meeting da landen, dann sind es schon 2-3 Telefone, die im Meeting halt weniger benutzt werden. Also das ist, finde ich, so ein ganz schönes Beispiel dafür, wie man so ein bisschen positiv und durch die Hintertür einfach ein Verhalten hervorrufen kann oder ein Verhalten unterstützen kann, ohne dass man halt irgendwie mit dem Hammer draufhauen muss und sagen muss, wir bannen alle Smartphones aus der Sitzung. Eine andere Idee ist diese Herausforderung, die es auch manchmal gibt, dass tatsächlich eine einzelne Person zu viel reden in Meetings. Auch da kann man sich auf etwas einigen, wo man das nonverbal angeht. Ich habe zum Beispiel mit einem Klienten mal gearbeitet, die haben sich auf eine Körperhaltung geeinigt, wo sie beide Hände auf den Tisch legen. Und wenn eine Person eben redet und dann zunehmend die Leute im Raum anfangen, beide Hände auf den Tisch zu legen, dann ist es eben das Signal, also wenn eine Person das macht, dann ist es noch so, okay, die anderen habe ich alle noch bei mir. Aber je mehr Hände eben auf dem Tisch landen, umso klarer wird dann eben auch für die redende Person, okay, ich glaube, mein Punkt ist verstanden und ich komme jetzt langsam zum Schluss. Und das ist, finde ich, eine ganz elegante Variante, so einen Redebeitrag zu beenden, ohne eben durch die Moderation da wirklich reinzugehen und zu unterbrechen.
Also sollte man sich gegenseitig verbieten, abzuschweifen vom eigentlichen Thema oder kann es kreativ sein, abzuschweifen?
Das ist die Frage, was ist der Zweck des Meetings? Ist es ein Meeting, in dem wir Entscheidungen treffen wollen oder ist es ein Ideenentwicklungsmeeting? Ich würde in solchen Fällen immer gucken, woran liegt es, dass wir abschweifen? Schweifen wir ab, weil wir keine richtige Moderation haben? Schweifen wir ab, weil wir einige Menschen dabei haben, die sich, ich sag's jetzt mal ganz böse, gern selber reden hören? Oder schweifen wir ab, weil da Menschen sind, die ganz wichtige Punkte auf den Tisch bringen, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber über die wir dringend noch sprechen sollten? Also das, finde ich, kann man gar nicht so allgemein sagen.
Jetzt gibt es ja einige prominente Beispiele, wie mit Besprechungen umgegangen wird. Larry Page von Google hat Meetings mit mehr als 10 Teilnehmern verboten. Und der Chef von Amazon, Jeff Bezos, hat als Höchstgrenze definiert, dass alle Konferierenden von 2 Pizzen satt werden müssen. Was hältst du denn von solchen Faustregeln?
Also ich halte ehrlich gesagt von festen Vorgaben nichts. Also grundsätzlich. Was aber nicht heißen kann, dass es Vereinbarungen geben kann, die innerhalb einer Organisation durchaus sinnvoll sind. Ja? Und wenn in so einer Organisation die Leute festgestellt haben, wir sind in unseren Meetings irgendwie am besten miteinander, wenn wir nicht mehr als 10 Leute sind, dann ist es auf jeden Fall ein Learning und dann ist es auch etwas, was man gerne umsetzen darf. So. Bei allen Transformationsprozessen und bei allem, was ich zu neuer Arbeit mache, geht es vor allem immer um den Weg dahin. Ja? Wie kommen wir zu dieser Regel? Und es ist eben, neue Arbeit ist für mich keine Toolbox. Also ich habe nicht plötzlich ein besseres Meeting, wenn da anstatt 10 Leuten nur noch 5 sitzen. So. Das ist, glaube ich, was wirklich wichtig ist und was wir verstehen sollten, dass wir, wenn wir eine Organisation wirklich von innen heraus verändern wollen, dann kommen wir mit solchen Regeln nicht weiter, sondern dann muss es immer um den Weg und um die Auseinandersetzung damit gehen. Davon unabhängig bin ich aber auch der Meinung, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, ab einer bestimmten Größe ist man dann auch schon nicht mehr so produktiv. Ist auch wieder die Frage, was ist der Zweck des Meetings? Ja, wenn ich halt irgendwie sage, das Meeting ist Ideenentwicklung, dann kann es durchaus gut sein, wenn da 10, 15 Leute sitzen. Wenn es um Entscheidungsfindung geht, dann kann es sinnvoller sein, ein bisschen weniger zu sein, weil man sich ansonsten irgendwie verzettelt. Wenn es darum geht, Austausch im Team, in der Organisation, dann können auch mehr Leute wieder gut sein. Also ich würde das vom Zweck des Meetings abhängig machen, ehrlich gesagt. Aber ich würde immer sagen, versucht Meetings zu machen mit so wenig Leuten wie möglich. Das ist, glaube ich, so die eine Faustregel, auf die ich mich mit mir selber einigen würde, sozusagen. So wenig wie möglich und so viel wie nötig.
Was würdest du jedem Einzelnen raten, der jetzt sagt, ich merke, ich finde Meetings oft sinnlos, nutzlos und würde gern was dran ändern? Was kann jeder Einzelne tun, um mehr aus einem Meeting mitzunehmen? Ist es eine Frage der Vorbereitung oder eine Frage der Einstellung? Was kann da jeder Einzelne tun?
Ich bin fest davon überzeugt, dass ein gutes Meeting in der Vorbereitung beginnt. Deswegen, wenn ich mit den Menschen zu Meetings arbeite, dann fange ich nicht mit dem Meeting an, sondern dann gucken wir uns die Vorbereitung an, wir gucken uns die Durchführung an, wir gucken uns die Kommunikation an und wir gucken uns die Nachbereitung an. Und ich versuche einfach mit den Leuten dazu zu arbeiten, dass sie in ihre Selbstwirksamkeit kommen. Und das kann auch wiederum ganz individuell sein. Es kann sein, dass man vielleicht auch einfach mal sagt, okay, ich biete jetzt meiner Vorgesetzten einfach mal an, dass ich jetzt mal dieses Meeting moderiere. Ja? Mal gucken, ob die sich darauf einlässt. So. Aber ich mache das jetzt einfach mal und gucke auch einfach mal, was macht denn das mit mir? Also tatsächlich persönliche Anker zu entwickeln und zu gucken, was passiert denn, wenn ich da anfasse.
Vielleicht noch eine abschließende Frage, weil du diesen Typus Mensch angesprochen hast. Es ist schon alles gesagt worden, nur nicht von jedem. Also so dieses Wiederholen, was man manchmal hat, aus dem ja auch so eine passiv-aggressive Stimmung entstehen kann in Meetings. Wie gehe ich als jemand, der von so einem Typus genervt ist, um? Wie kann ich dagegen steuern?
In solchen Fällen braucht es meiner Meinung nach eine gute Moderation. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wir gute Moderation unterschätzen in Meetings, weil wir denken, wir sind ja alles irgendwie Experten in unserem Thema und dann ist ja da irgendwie Chef, Chefin, die macht das schon und wir sind es ja auch so gewohnt. Ich glaube, dass eine gute Moderation tatsächlich eine sehr, sehr starke Stellschraube ist, um solche Sachen dann unter Umständen zu steuern und vielleicht auch ein bisschen einzudämmen. Es kann aber auch sein, dass sich diese Person vielleicht nicht gehört fühlt. Ja, also da gibt es ja auch verschiedene Gründe, warum ist man so oder Frau. Ist es tatsächlich so dieses, ich habe das Gefühl irgendwie, ich muss mich jetzt hier nochmal äußern? Ja, oder rührt es daher, dass ich das Gefühl habe, ich muss es halt irgendwie Dinge 5-mal sagen, weil ich mich sonst hier in der Organisation nicht gehört fühle? Also da, finde ich, muss man einfach gucken, woran liegt das? Ist es ein persönlicher Wesenszug, der da zum Vorschein kommt? Oder hat es tatsächlich einen strukturellen, organisationalen Hintergrund? Eine andere Möglichkeit wäre, sich auch da zu überlegen, wenn wir solche Tendenzen bei uns entdecken, haben wir die Möglichkeit, da uns irgendwas zu überlegen, wie man damit umgehen kann. Es gibt einen Hack dafür zum Beispiel, einen Meeting-Hack, den ich auch mal von einem Kunden mitgenommen habe. Die machen das so, wenn sie merken, dass sie in so Schleifen reinkommen, wo die Leute alles nur nochmal wiederholen und eigentlich alle zustimmen, aber sie irgendwie nicht zum Ende kommen. Die haben sich eine Geste überlegt und wenn sie halt merken, okay, eigentlich ist alles gesagt, ja, dann geht die Moderation rein und sagt, okay, irgendwie, glaube ich, sind wir hier an einem Punkt so, wer stimmt zu? Und dann sieht man auf einen Blick alle Leute, die diese Geste machen, sieht man halt alles klar, wir sind hier auf einem Punkt und dann kann man das auch irgendwie abschließen. Also da, glaube ich, einfach irgendwie reingucken, woran liegt das und wie können wir vielleicht auch, ja, das irgendwie spielerisch oder positiv angehen.
Vielen Dank für das Gespräch, Inga. Also ich Ich habe heute ziemlich viel über Meetings gelernt und ich glaube, es bleibt die Erkenntnis, es muss gar nicht immer ein Meeting sein. Und es muss gar nicht sein, dass wir an einem Arbeitstag von Meeting zu Meeting hetzen, sondern manchmal tut es auch einfach, das Gespräch eins zu eins oder zum Hörer zu greifen und einen Kollegen oder eine Kollegin anzurufen und dabei Dinge zu klären. Das war's dann auch schon für dieses Mal mit dem Plan W Podcast. Ich bin Felicitas Wilke. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Redaktion machte Miko Sophie Kümmel. Editing und Sounddesign kommen von Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de/podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de/plan-w.